Willkommen zu Recenter News am 1. März 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Ich hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass Putin große Ähnlichkeiten aufweist zu George W. Bush. Putin war KGB, Bush stammt aus einer CIA-Familie bzw. Skull and Bones. Beide wurden erst populär nach Terroranschlägen, sehr suspekte Terroranschläge. Beide führten einen Krieg gegen den islamischen Terror. Bush hatte Bin Laden, Putin hatte Shamil Basayev. Von beiden sahen wir eine extrem brutale Kriegsführung. Beide ließen sich mit einem Cowboy-Image vermarkten. Das Feldherren-Image, obwohl Bush ja irgendwie damals AWOL war, also das heißt Away Without Leave, irgendwie hat man das Ganze dann wieder im Nachhinein zurechtgebogen, ja. Obwohl es da halt eben gewisse Diskrepanzen gab bei seiner Vergangenheit. Putin war ein paar Jahre im Dienst in Dresden. Er hat keine wirkliche Militärerfahrung. Bush hatte den Patriot Act und den Military Commissions Act. Diese parallele Gesetzgebung, ja, vorbei an der Verfassung. Und Putin kam es auch zu gravierenden Verschärfungen und beide hatten etablierte Systeme hinter sich. Das heißt, sie waren natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Es gab alternative Medien, die sich aufwerteten als Antikriegsmedien gegen Bush und die USA. Sie machten aber gleichzeitig immer mehr und immer mehr Putin-Werbung. Und diese alternativen Medien agierten in Bezug auf Russland ähnlich wie neokonservative Republican-Medien in den USA zugunsten der Bush-Admin. Und jetzt ist der Krieg da. Jetzt klebt das an den alternativen Medien dran. Sie pushen das russische Regime und dieses Regime führt nun einen sehr brutalen Krieg. Die westlichen Massenmedien, die sich nie die Mühe machten, der russischen Bevölkerung zu helfen, den Aktivisten und so weiter, den Dissidenten, spielen jetzt die Helden, die Politiker auch. Ja, sie reparieren so ein bisschen ihren Ruf, aber das wird die Ukraine nicht unbedingt retten. Die Lieferungen, die wir jetzt sehen, die taugen den westlichen Seilschaften zur Selbstaufwertung. Wie viele Ukrainer man letztendlich verheizen wird, ist fraglich. Es kann sein, dass man die Ukraine wieder einmal an Russland verraten hat. Die NATO kann sich aufblasen und man kriegt jetzt halt eben diese Dauerbedröhnung in den Massenmedien. Also die Bürger fühlen sich ratlos. Die Bürger fühlen, dass sie die Situation überhaupt nicht kontrollieren und dann kleben sie halt an ihren Handys oder sie kleben halt an den Fernsehern immer die weiteren Details, die da halt langsam so reintropfen. Die Russenmedien werden jetzt mehr und mehr wegzensiert und die sogenannten alternativen Medien wissen nicht, ob sie wegzensiert werden. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Sie sind anscheinend extrem überrascht. Und wie kann man überrascht sein, wenn man denn sowas beruflich macht? Also wenn es halt dein selbst erklärter Job ist, hier die Supermächte zu kennen und die Spannungen einzuschätzen und so weiter. Wenn man sich anmaßt, hier ein Experte zu sein und den Leuten sagen will, was sie denn tun sollen. Ja, das ist was anderes, als wenn man ein Bürger ist, der halt sich den lieben langen Tag um den Job kümmert, um die Familie und so. Und dann halt zurückgreifen will auf Medien, die halt das Wichtigste dann zusammenfassen. Das ist was anderes, wenn man beruflich Medien macht oder wenn man beruflich halt eben Berichterstattung leistet. Wie kann man als Beruflicher überrascht sein? Angesichts der jetzigen Situation. Es ist dein Job, nicht überrascht zu sein. Sicher kann man nicht exakt vorhersagen, welche Optionen die Supermächte nutzen, Optionen, die zur Verfügung stehen. Ja, in welcher Reihenfolge, in welchem Timing genau. Aber die Optionen können wir vorher begreifen. Mein Publikum ist nicht überrascht. Ich erwartete 2015 diese Ereignisse für das Jahr 2020. Aber die Pandemie kam dazwischen. Und so viele Informationen waren verfügbar, wenn man halt weiß, wo man hinschauen muss. Also gemeinsam geben die EU-Länder jedes Jahr fast 300 Milliarden Euro für Rüstung aus, während es bei Russland nur knappe 100 Milliarden sind. Sicherlich, die Russen verstecken andere Posten in anderen Departments und so, das heißt, das reale Rüstungsbudget ist größer, aber das gilt auch für den Rest der Welt. Also da klafft jedes Jahr eine Lücke. Das hieße, im Zeitraum der nächsten 10 Jahre entstünde eine Lücke von 2 Billionen Euro an Rüstungsausgaben. 10 weitere Jahre später wäre diese Lücke bei 4 Billionen Euro. Entscheiden sich die EU-Länder kurzfristig ihre Quote an Rüstungsausgaben von durchschnittlich 1,5% Anteil vom BIP zu verdoppeln oder halt auf 4% hochzufahren, entstünde in 10 Jahren ein Rüstungsvorsprung der EU von über 5 Billionen Euro. Und da reden wir noch lange nicht von den USA und welche Lücke sich da auftut. Also das sind die Zahlen, das ist so die Situation. Und damit lassen sich natürlich dann höhere Leute in Russland überzeugen von dem Krieg. Also auch hohe Offiziere, die Generäle und so weiter. Das heißt, die haben solche Zahlen vor sich, die haben noch genauere Zahlen und die haben auch noch die genaue Auflistung, an welchen Technologien die EU jetzt dran ist und in welcher Präzision, welche Geschwindigkeit die halt Sachen herstellen können und in welcher Geschwindigkeit und Präzision sie halt künftig Sachen herstellen werden. Das heißt, man gerät hier immer mehr und mehr aufs Abstellgleis. Wenn man also die Situation so weiterfährt wie bisher, ja, also einfach nur mehr drohen und labern und mit Geheimdiensten rummachen und so, wenn man so weiterfährt wie bisher, wird man komplett abgehängt werden und man wird das, also die Russen werden das nie mehr einholen. Nie mehr einholen. Können sie einpacken. Also braucht es Drama. Das heißt, es braucht halt drastische Schritte aus Sicht von russischen Imperialisten, russischen Generälen. Ja, go big or go home. Die Zukunft des Imperiums steht auf dem Spiel. Und da kommen halt eben nur noch die technischen Details mit rein, also welche neuen Technologien der Westen entwickelt, sogenannte Game Changer. Dazu kommen noch die ganzen Schwächen, die die Russen halt eben momentan haben. Das heißt, der Nachschub stockt, ja, das heißt, viel Rüstungsindustrie für die Russen war ja in der Ukraine, das wurde aufgebaut und in den Sowjets, die haben da sehr viel Geld reingesteckt damals in die Ukraine. Das war halt eine Bauernnation und dann war es eben ein wichtiger Industriestandort. Also da geht es um Atomraketen, um Lenksysteme, da geht es um Panzer, da geht es um Flugzeugmotoren und Schiffe und alles Mögliche. Wer weiß, wie viel Prozent von dem russischen Atomwaffenarsenal momentan überhaupt einsatzbereit sind. Also wenn es jetzt einen full-on kompletten Atomkrieg gäbe, ja, das ist jetzt nicht unbedingt so wahrscheinlich, aber mal rein auf dem Papier, ja, wenn die Russen wissen, nur so und so viel Prozent unserer Atomsprengköpfe sind einsatzbereit, nur so und so viel kommen überhaupt an dem Ziel an. Mehr wegen den Trägersystemen, weil da die U-Boote nicht richtig schwimmen, weil die Flugzeuge nicht richtig fliegen, weil die Ersatzteile in Stocken geraten und so weiter und die Wartung und Sparkurs, und dann, wie gut sind die Abwehrsysteme vom Westen? Das ist ja im Prinzip auch geheim. Also für die Bevölkerung geheim. Die Russen wissen da wahrscheinlich mehr. Das heißt, kommt da ein Lagebild zusammen bei den russischen Geheimdiensten? Ja, und das Lagebild sagt halt, wir werden komplett abgehängt vom Westen. Wir werden sogar abgehängt von der Europäischen Union. Von den Schnarchnasen aus Europa. Die hängen uns ab und in 10 Jahren können wir einpacken. Und dazu kommen halt noch die ganzen Schwächen, die wir haben. Und hier passiert, hier haben wir ein Problem, da haben wir ein Problem. Ach ja, und es hieß dann vor ein paar Jahren, dass ukrainische Rüstungsbetriebe den Russen gedroht haben. Ja, es ging halt da um die Invasion der Krim und so weiter, Ostukraine. Und da wurde eine Drohung geschickt an laut ukrainischen Medien. Das wurde aufgegriffen unter anderem von Heise Telepolis hier bei uns. Hat auch ein grüner Politiker damals berichtet. Da hieß es dann, ihr Russen müsst euch jetzt zurückziehen, ansonsten verraten wir alle möglichen atomaren Geheimnisse an die NATO. Soll auch heißen, irgendwie weitgehende nukleare Codes, also die Aktivierungscodes, die Details der Sicherheitssysteme von den Atomraketen. Und aus diesen technischen Details kann man Abwehrmaßnahmen hier da halt eben erschließen. Also das können Sie nachlesen auf recenter.com, suchen Sie im Suchfeld einfach nach Atomraketen oder Atomwaffen. Da finden Sie das dann. Das heißt, diese Atomraketen haben ja bestimmte Ziele eingespeichert und es gibt auch ein Ersatzziel. Also wenn so eine Rakete unerlaubt losgeschossen wurde oder aus Versehen losgeschossen wurde, dann kann man da noch so ein Signal schicken, dass sie dann ins Meer geht. Wenn die Rakete mit Sensoren halt eben merkt, wow, ich bin jetzt nicht geflogen in der normalen Umgebung, ja, das heißt, die Sensoren merken nicht den Druckunterschied und diese ganzen Dinge, dann geht die Rakete oder der Computer da drin davon aus, hoppla, ich werde unerlaubt hier aktiviert. Also irgendjemand hat die Rakete vielleicht geklaut und will die halt so zünden, ohne dass sie da hunderte oder tausende Kilometer fliegt. Und dann schaltet sich das Ding ab. Und es gibt keine nukleare Explosion. Das heißt, all diese Geheimnisse könnten da weitergereicht worden sein von der Ukraine an die NATO. Und das gibt einfach ein verheerendes Lagebild, ja. Und dann stellen dann die Geheimdienstchefs der Russen und die Militärchefs der Russen stellen halt eben so ein Optionsmenü zusammen. Wie kriegen wir uns unser Imperium aus dieser Misere heraus? Wie können wir jetzt da überhaupt noch einen Blumentopf gewinnen? Und auf diesem Optionsmenü steht halt eben dann zum Beispiel, steht dann zum Beispiel ganz dringend, steht ganz dringend eine Koordination mit den Chinesen. Also das heißt, die Chinesen, wenn die jetzt halt eben dann den nächsten Brandherd aufmachen, das nächste Fass aufmachen, ja, die nächste Krise aufmachen, da mit Taiwan und mit Nordkorea und Japan und so, dann sind die Kräfte der Amerikaner gebunden im südchinesischen Meer, im ganzen asiatischen Raum. Da sagen die Amerikaner, ja, wir müssen jetzt da agieren und die Europäer müssen jetzt dann irgendwie klarkommen in Europa. Ja, und dann sieht es für die Russen schon mal ein bisschen besser aus. Ja, und dann könnte es halt auf dem Optionsmenü auch so draufstehen, wir müssen jetzt halt eben die Ukraine überfallen, wir müssen Polen überrennen, das Baltikum überrennen, Finnland überrennen, notfalls auch mit ziemlich brutalen Methoden, ja. Und dann kommen wir wieder zu Rande. Das heißt, Millionen frischer Bürger, gerade in der Ukraine, die auch Russisch sprechen, die gebildet sind, relativ jung sind, die ganzen Kriegsindustrien, das heißt, auf einen Schlag gewinnt man einen Haufen dazu. Das heißt, die eigene Bilanz sieht dann wieder viel besser aus. Wir haben zig neue Bürger und zig neue Soldaten und zig neue Industrieleute und wir haben eben diese ganze wertvolle Industrie, die wir ansonsten nicht ersetzen können. Und ja, und dann steht auf dem Optionsmenü zum Beispiel, wenn die Russen halt eben dann hier in Europa sich ausweiten und so, dann kann man gegebenenfalls auch den weiteren Handel diktieren. Also sobald die Russen dann irgendwie, sobald die Russen halt großen Zugang haben zur Ostsee, Nordsee, gegebenenfalls zum Mittelmeer und so weiter, dann ließe sich halt dadurch diktieren, wie man handelt mit Afrika oder irgendwelchen anderen Staaten. Ja, und so in etwa muss man sich das vorstellen. Das heißt, das Optionsmenü wird halt dann präsentiert und das gilt alles als alternativlos und dann fährt man halt diesen Plan da durch. Okay, also nichts von dem, was jetzt passiert, sollte jemanden überraschen. Klar, man kann nicht das genaue Timing vorher sagen. Ich dachte 2015, dass es damit halt 2020 losgeht, kam die Pandemie dazwischen. Ja, also gibt Dinge, die kannst du so nicht vorhersagen im Detail. Da wären auch die ganzen Länder überrascht davon. Also kann durchaus sein, dass es vielleicht 2020 losgegangen wäre und die Pandemie hat das einfach verzögert. Ja, aber insgesamt sollte man nicht überrascht sein. Wenn man jetzt aus allen Wolken fällt, wenn man jetzt hier vor dem Nichts steht, irgendwie gedanklich und nicht weiß, wie geht es weiter, wie sollen wir jetzt unsere Politik gestalten, was sollen wir jetzt fordern, wie sollen wir jetzt als Bürger agieren, wenn man jetzt irgendwie blank dasteht, dann hat man einfach die letzten Jahre wirklich die falschen Medien konsumiert. Beziehungsweise man hing halt zu viel im Internet rum und hat es versäumt, richtige Bücher in die Hand zu nehmen. Ich meine, wir machen es unserem Publikum einfacher, das heißt, wir wälzen da alles Mögliche an aktuellen und älteren Büchern durch und das ist jedes Mal ein Kondensat von einem Kondensat von einem Kondensat. Also es gibt dann Autoren, die sich auf irgendwas spezialisieren, die packen da 10 Jahre ihrer eigenen Expertise oder 20 Jahre rein und bringen da Informationen rein von Leuten, die wirklich mitten in den Dingen drinstehen, die halt wirklich Praktiker sind und in der Praxis halt ihre Erfahrungen weitergegeben haben. Und das ist jedes Mal ein Kondensat von einem Kondensat von einem Kondensat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 10 bis 20 Stunden aufbringe, um ein Sachbuch richtig auszuwerten und abzugleichen und so weiter und so fort, dann geht das schneller, als wenn ich der Autor von einem Sachbuch gewesen wäre, der da vielleicht monatelang geschrieben hat, jahrelang dran gearbeitet hat. Ja, und wenn ich jetzt für eine einzige Sendung Recenter TV, wenn ich da jetzt irgendwie ein Buch ausgewertet habe für die Sendung oder zwei Bücher oder drei, dann kostet es das Publikum von mir vielleicht zwei Stunden die Sendung zu hören. Und sie haben dann wirklich das Kondensat vom Kondensat vom Kondensat. Und die können es halt, was ich beim Joggen hören, beim Autofahren nebenher, whatever. Also so muss das funktionieren. Und für viele Putin-Supporter im Westen war das Thema Ukraine ja reines Gerede. Ja, und also lange Zeit. Und halt einfach generell dieses russische Imperium und dieses Putin-Zeug, das war reines Gerede für viele Leute. Ja, in der Hoffnung, dass sich halt eine neue Marionettenregierung da für Kiew findet und sich damit irgendwie die konservative Sphäre ausdehnt und abstrahlt auf Westeuropa und so weiter und so fort. Also diese ganzen Wunschträume und diese ganzen Wunschträume und es gab halt eben da eine starke Unzufriedenheit mit uns bei vielen Leuten. Also viele Leute dachten, wir halten irgendwie den Betrieb auf, ja, wir hätten irgendwie den Plan nicht verstanden oder seien böse und würden gegen den tollen Plan arbeiten, ja, wir müssen einfach nur diese Talking Points wiederholen, wir müssen gar nichts irgendwie erforschen, wir müssen gar nichts irgendwie richtig denken, sondern einfach nur diese Talking Points wiederholen und dann irgendwie gewinnt Putin und es strahlt auf uns ab und dann werden wir irgendwie freier und Halleluja. Also viel Wunschdenken war da bei den Leuten dabei, viel Unkenntnis. Und also gerade die Influencer, die das berufsmäßiger machen, die meinten dann mehr oder minder direkt, es gäbe eine bessere Supermacht. Und das wollten die Leute hören. Und diese Influencer haben sich dann so präsentiert, als arbeiten sie mit dieser guten, besseren russischen Supermacht irgendwie zusammen. Naja, und das hat halt eben dann gezogen. Das ist genauso wie diese Trump-Ära, wo dann Leute getan haben, oh, wir sind Team Trump und Team QAnon und wir haben hier die fix und fertige Revolutionsbewegung und es wird alles so toll und so weiter und in Wirklichkeit war das halt einfach nur die Republican Party. Und sobald Trump ein ernsthafter Kandidat wurde, habe ich mir einen Stapel Literatur besorgt und den halt eine Analyse gemacht, so wie es jeder Nachrichtendienst, ordentlicher Nachrichtendienst machen würde und gesagt, nee, das ist wirklich keine gute Sache. Also es ist die Schuld von den Influencern, es ist aber auch die Schuld von dem Publikum, wenn man einfach da immer rumzieht im Internet und schaut, okay, wer sagt das, was ich am meisten hören will? Und alles andere blende ich aus oder alles andere betrachte ich als Feindpropaganda oder whatever. Also ich habe die letzten 7 Jahre schwerpunktmäßig alle drei Supermächte untersucht und zwar einzeln für sich genommen und dann ihr Verhältnis zueinander und ihre Entstehung und die Auswirkungen und die Kontrolle über die Ideologien. Weil jeder begreift sich ja jetzt als Team Aufklärung, ja, Team Demokratie im Sinne der Aufklärung oder Team Mittelalter Faschismus, ja, also pro Putin oder Team Kommunismus. Also selbst unsere Ideologien sind vollkommen kontrolliert von den Supermächten und viele denken auch gar nicht wirklich über ein Thema nach, sondern sie schauen halt, wie denkt meine Gruppe, wie denkt meine ideologische Blase und dann gehe ich damit. Ja, so betrachten es die meisten. Also als könntest du mit diesen veralteten, dämlichen Ideologien irgendwie jede Frage beantworten und jedes Problem lösen. Also, und gerade die Entstehung der drei Supermächte war überraschend für mich. Ja. Gerade die Entstehung der drei Supermächte war überraschend für mich. Bei den Amerikanern und den Russen musste ich zurückgehen bis etwa ins Jahr 1700, weil man die sonst gar nicht verstehen kann, wie sie heute sind. Dann konnte ich rausfinden, rausarbeiten, die haben gemeinsame Wurzeln. Alle drei Supermächte haben gemeinsame Wurzeln. Da gab es weitreichende adelige Geheimdienstnetzwerke. Ja, da musst du lernen, was sind ihre Techniken, mit denen ihre Stärken, ihre Schwächen. Also gerade Techniken, mit denen sie ihre Schwächen übertünchen. Also flächenmäßig große Reiche waren ja immer riskant, ja, weltweite Kolonien sind riskant. Das sind schon ganz andere Imperien in der Geschichte damit gescheitert. Und ich musste untersuchen, wie diese Imperien heute aus den Fehlern alter Imperien gelernt haben. Ja, und so vieles basiert auf Geheimdiensten. Und da merkt man auch momentan halt eben dann die Schwächen der Supermächte. Also man sieht ja die Produktionsschwächen von Russland, ja, nichts wirklich funktioniert und Russland muss frische Leute erobern, die dann für Russland arbeiten und man brauchte so viel Technik aus dem Ausland und Zugang zu internationalen Märkten. Das heißt, man war angewiesen auf irgendwie Gesellschaften, die halt so ein bisschen freier waren. Natürlich in einem Rahmen, an einer gewissen Leine. Aber man brauchte diese freieren Bürger weltweit, um überhaupt da zu Rande zu kommen mit dem russischen Imperium. China. Nichts würde in China funktionieren heute, ohne die westliche Technik. Wir haben es ja letztens gehört von CIPRI, dem Institut. Deutsch-französische Motoren irgendwie befeuern die chinesische Marine und ich glaube auch chinesische Flugzeuge, Panzer und so weiter. Also man hat China zum Weltmachtstatus verholfen. Gezielt. Ja, ohne westliche Bürger, Ingenieure und so, da würde nichts laufen in China. China hat ein großes Militär, zahlenmäßig, aber die meisten Soldaten sind wirklich bloß Typen in Uniformen, die kaum jemals aus ihrem Stützpunkt rauskommen und auch gar nicht bewegt werden können, weil da einfach die Möglichkeiten fehlen. Ja, man kauft sich jetzt eine Marine zusammen, aber man hat sehr wenig Erfahrung mit einer richtigen Marine, die man weltweit einsetzen kann. Also China hat ewig keinen richtigen Krieg mehr geführt. Die ganze Armee ist unerprobt und viele von den Gerätschaften, damit haben sie keine Erfahrung und sie konnten bisher nicht wirklich ihre Macht großartig, also ihre militärische Macht großartig ausdehnen. Finanzielle Macht, ja, kannst dich überall einkaufen auf der Welt und so. Kannst Agenten rausschicken und so. Das ist ein Problem. Chinesische Agenten, also chinesische Agenten, den siehst du im Gesicht an, dass sie chinesisch sind. Und wenn sie halt dann andere Leute rekrutieren wollen und so weiter und so fort, das hinterlässt halt eben dann auch Spuren. Ja, und ich meine, gerade in den westlichen Mächten, da gibt es ja eben dann auch so eine Art Social Credit System. Das heißt, man besetzt wichtige Posten mit Leuten, die halt schon in der dritten Generation irgendwie loyal dienen und so. Und da kommst du als Chinesenagent oder sowas nicht unbedingt einfach so rein. Dann die USA haben natürlich dann auch ihre gewaltigen Schwächen. Die haben zwar einen Haufen Geld und so, einen Haufen Gerät, aber die Anzahl der Soldaten ist relativ gering in Amerika seit einer geraumen Zeit. Man hat Probleme, überhaupt neues Personal zu finden fürs Militär. Also irgendwelche Leute, die junge Männer, die halt nicht drastisch übergewichtig sind, die keine schwachen Knochen haben, die nicht halt total zugerauchte Lungen haben und so weiter und so fort. Also man merkt momentan auch ziemlich stark die Schwächen der drei Supermächte. Gewaltige Schwächen. Und das ist eben ein großer Motivator, dass sie zusammen agieren. Dass die drei Supermächte an der Spitze heimlich gegebenenfalls ein Kartell bilden und zusammen agieren, weil sie sich gegenseitig die Bälle zuspielen können und damit ihren Status behalten. Ja, und das ist denen unglaublich wichtig anscheinend. Und die größte Besorgnis ist einfach, dass man Supermachtstatus verliert und dass dann halt zig andere Länder wieder hochkommen. Türkei, Japan, Frankreich, also alle möglichen Länder, die eigentlich gerne auch wieder eine eigenständige Macht sein wollen. Ja, eine Macht, die sich halt wirklich behaupten kann und die sich nicht alles diktieren lassen muss. Das heißt, wir sehen ja jetzt halt den großen Druck, alle sollen den Amerikanern hinterherlaufen, beziehungsweise Brüssel der EU hinterherlaufen, weil jedes einzelne Land für sich genommen halt, also in Europa, jedes Land für sich genommen wäre einfach zu schwach. Also, Russland koordiniert wahrscheinlich gerade mit China, beziehungsweise seit einer Weile. Das muss ja alles jahrelang vorbereitet werden. Das heißt, jetzt haben wir erstmal die erste Stufe gezündet gesehen. Überfall Ukraine, dann kommt die zweite Stufe, die dritte Stufe und so. Es ist eine Frage der Zeit, bis ein zweiter Schauplatz eskaliert. Ja, Nordkorea, Taiwan und so weiter. Niemand da draußen hat auch wirklich untersucht, wie Stalin China besetzt hatte. Das war eine russische Besatzung Chinas unter Mao. Also mit Mao, eine russische Besatzung Chinas. Nicht eine Revolution Maos. Ja, das waren nicht einfach Chinesen, die das da gemacht haben, die dann irgendwie eigenständig wurden. Ja, alle wichtigen Chinesen waren ausgebildet worden von den Russen, die haben sich abgesichert mit Spionage, dass da niemand ausbricht. Totale Sowjetisierung Chinas. Maos Programm war 1:1 Stalins Programm. Niemand war stalinistischer als Mao. Also gängige Grundannahmen über das Wesen der Supermächte sind völlig wackelige Annahmen. Und deshalb können die Sanktionen gegen Russland jetzt ins Leere laufen. Der Westen kann sich nicht unbedingt Sanktionen gegen Russland und China gleichzeitig leisten. Wenn schon die Russen heimlich mit den Chinesen koordinieren, was hält dann alle drei Supermächte davon ab, zu koordinieren? Wenn die sich nicht aufblasen mit Drama, dann werden sie schlaff und dann kommen wieder Konkurrenten hoch. Japan, Türkei, Frankreich oder gar Deutschland. Ja. Und jetzt fliegen die Kalaschnikow-Geschosse und Raketen durch die Luft. Die Menschen verkriechen sich in Bunker und Putin droht bei einem schleppenden Fortschritt seiner Militärkampagne, thermobarische Waffen oder sogar taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Die thermobarischen Waffen haben wir jetzt schon gesehen. Und ja, jetzt ist es real und nicht mehr nur politisches Gerede. Also es war schon ein ziemlich krasses Pokerspiel, was einige gemacht hatten. Das heißt, sie arbeiten dem Putin-Regime zu, Jahr für Jahr, fördern es damit, in der festen Erwartung, dass da keine böse Militäraktion kommt. Und jetzt mussten halt die verschiedenen Player da draußen halt ihre Karten offenlegen und das Ergebnis ist nicht wie gewünscht. Und viele haben jetzt jahrelang Putin-Werbung gemacht und jetzt kommt dieser hässliche Krieg. Ja, völlig verzockt. Völlig verzockt. Ja, und so fühlt es sich nämlich an. Genauso fühlt es sich an, wenn man Fox News gewesen war oder halt andere große westliche Massenmedien in der Bush-Admin, ja, in Amerika nach 9-11 und der Krieg gegen den Terror und dann Afghanistan-Krieg und Irak-Krieg. Genauso fühlte sich das an. Bei denen da drüben. Ja, genauso wie die Leute das jetzt hier gemacht hatten in Europa mit dieser furchtbaren Putin-Propaganda. Jahr für Jahr für Jahr. Also wer will die nächsten Monate, Jahre angesichts des Kriegs als Unterstützer des Putin-KGB-Regimes gelten? Und es wurde immer diese Regel proklamiert. Russland zuarbeiten mache die NATO und USA schwächer. Und ich habe immer wieder betont, dass das Gegenteil der Fall ist. Die US-Führung will ja gerade, dass Unzufriedene den Russen auf den Leim gehen und sich diskreditieren und sich sogar juristisch verheddern. Das ähnelt den Westlinken im Kalten Krieg. Also die hielten teils zu Stalin, den Nachfolgern, die nahmen Russlands Perspektive ein im Vietnamkrieg. Also erinnern wir uns an diese Studentenproteste, wo es dann immer hieß, ah, die bösen Amerikaner da in Vietnam und so. Und kein schlimmes Wort, aber über die Russen. Mal abgesehen davon, dass die sowjetische Technik im Vietnamkrieg, dass das eigentlich alles westliche Technik war. Ich meine, das schnallen viele bis heute noch nicht und es gibt ja irgendwie Linke, die dann irgendwie jetzt nicht mehr so als Linke auftreten oder vielleicht keine Linke mehr sind und so und die halt jetzt wieder rumlabern und so, aber die verstehen das anscheinend bis heute nicht. Ich sehe auch bislang, also natürlich weder in Massenmedien noch in alternativen Medien, nirgendwo sehe ich, dass jemand mal auf den Punkt kommt, was ist, wenn die drei Supermächte das koordinieren? Was ist, wenn die ein heimliches Kartell bilden? Was ist, wenn die sich die Bälle zuspielen? Ich meine, ich verlange von niemandem, dass er automatisch meine Arbeit kennt oder dass er jetzt meine irgendwie alle Punkte von mir übernimmt und so, aber allein, dass man zur Kenntnis nimmt, dass diese Option zumindest denkbar ist. Allein das zur Kenntnis zu nehmen, würde schon mal einiges verändern. Also ja, diese Bunkermentalität bei den Ideologen, ja, entweder bist du für uns oder gegen uns, ja, und die Sozialdemokraten bei uns hatten Hemmungen, sich lange Zeit gegen Gulags klar und entschieden zu positionieren. Also muss ich mal vorstellen, wenn dann so scheinbar gemäßige Sozialdemokraten rumgeeiert hatten, hier in Deutschland. Ja, aber hier, aber da, aber und man kann ja nicht und man darf hier nicht und blablabla. Viele machten jetzt einen echten Rückzieher angesichts der Invasion und wollten auf gar keinen Fall assoziiert sein mit einem Krieg, der halt immer weiter eskalieren kann. Einige machten einen strategischen Rückzieher, nannten die Invasion völkerrechtswidrig, grummelten gleichzeitig über westliche Politiker und warten nun darauf, bis die Kampfhandlungen stoppen und man die neuen Propaganda-Talking Points abkopieren und verbreiten kann. Manche Pro-Putin-Leute schrotten wohl nun ihre Festplatten, Handys und beseitigen andere Spuren. Aber das ist wohl alles längst aufgezeichnet von der NSA. Also, schon vor der Corona-Pandemie wussten zig Experten weltweit, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis so etwas kommen wird. Es gab viele Planspiele, nicht nur diejenigen, die später breit angesprochen wurden, nicht nur westliche Planspiele. Ich hatte vor der Pandemie ein ganzes Buch veröffentlicht über Seuchen und Supermächte. Die Bevölkerung war völlig blank und gerade diese Ahnungslosigkeit machte den Leuten am meisten Angst. Wie funktioniert eine Pandemie eigentlich? Was ist das eigentlich? Deshalb klammerten sich die Steuerzahler entweder an die gefährlichen Regierungen oder an die Influencer-Bauernfänger, die dann versprachen, sie könnten gegen Bezahlung die Pandemie wegreden und wegdemonstrieren. Und genauso blank sind die Bürger jetzt angesichts von Krieg in Europa und der Auseinandersetzung zwischen Russland und den USA als führende NATO-Macht. Wie funktioniert Krieg eigentlich heutzutage? Wie sind die Russen eigentlich? Wie viel Kontrolle hat Putin alleine? Wie kann sich so etwas ausweiten? All dieses Wissen schien dem Steuerzahler komplett unnütz. Und nun kommen die Bauernfänger von der Politik, den westlichen Massenmedien und den alternativen Medien und wollen alles erklären und versprechen Beruhigung. Also man müsste jetzt den USA und Brüssel alle Wünsche von den Lippen ablesen, um die Welt zu retten. Und manche sagen, die Ukraine solle sich einfach ausliefern und man müsse Zar Putins Wünsche erfüllen. Die Massenmedien hatten seit 1991 genügend Zeit, um angemessen zu berichten über die Zerstörung von Freiheit in Russland. Die Zerstörung von Dissidenten wie Anna Politkovskaya, die Mafia-Methoden, die Spionage gegen den Westen, das Gedeihen des alten KGB auf den internationalen Märkten und an Finanzplätzen wie der City of London. Aber nein, es ging um 9/11 und jedes andere Thema unter der Sonne. Genau das, was wir jetzt sehen, erwartete ich für 2020. Und ich hatte das alles mal unter anderem aufgeschrieben in einem Buch im Jahr 2015. Ja, und ich verfügte über keinen staatlichen Behördengeheimdienst. Ich verfügte über kein weltumspannendes Korrespondentennetz. Was ich in der Folgezeit auch noch herausfinden konnte, ist, dass die großen politischen Ideologien von klassischen Imperien nach Vorbild des alten Römischen Reichs aufgebaut wurden. Leider wurde auch unsere im Westen hochverehrte Aufklärungsbewegung vom Hochadel bezahlt. Wir sollen uns fühlen wie Team Aufklärung. Wir sind aber nie übers Mittelalter hinausgekommen. Die amerikanische Unabhängigkeit war wohl eine Finte des britischen Geheimdienstes, um die Franzosen in die Pleite zu treiben und der Welt vorzugaukeln, die neuen USA und Britannien seien getrennt. Man war unter Druck mit den 13 Colonies in Amerika, weil die Franzosen hatten viel größere Gebiete und dann waren da noch die Spanier. Und dann gucken sie mal nach, welche Adelslinien da sich verändert hatten, im spanischen Erbfolgekrieg und welche Allianzen sich da hätten bilden können. Und wie sich das ausgewirkt hätte auf die 13 Colonies der Briten. Und dann überlegen sie sich mal, was war das Optionsmenü von King George III. Und seinem riesigen, riesigen Familiengeflecht aus Welfen, Wettinern und Reginaren. Es ist kein Zufall, dass Regierungsgebäude der USA genauso wie römische Tempel aussehen, wie diejenigen in Britannien, Österreich, Frankreich, Russland, und sogar Deutschland. Das heißt, da können Sie sich alles mal angucken, können Sie auch mal wirklich dann selber besuchen, wenn Sie die Gelegenheit haben. Es sind römische bzw. griechische Tempel. Naja, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und alle möglichen Imperien betrachten sich heute als Nachfolger von Rom. Die Europäische Union ist der Nachfolger von Westrom. Russland heute ist der Nachfolger vom Oströmischen Reich. Die USA sind auch ein Nachfolger Roms. Ja, und wir sollen uns jetzt entscheiden zwischen irgendeinem dieser Nachfolger Roms. Wir sollen uns entscheiden zwischen irgendeinem von diesen römischen Systemen. Aber egal, was man wählt, man kann dabei nur verlieren. Ja, und das muss den Leuten halt dann wirklich, wirklich klar sein. Dann, die sozialistische Bewegung war tief infiltriert von adeligen Geheimdiensten und sollte in Russland benutzt werden, um den gewöhnlichen russischen Adel endlich loszuwerden. Das Vermögen des letzten Zaren wurde rechtzeitig außer Landes gebracht, in die City of London, zur engsten Verwandtschaft aus dem Hochadel. Desselben City of London waren jahrelang jetzt die Russen-Oligarchen unterwegs, nach der Sowjetzeit. Die russischen Bauern kannten ihr ganzes Leben lang die Leibeigenschaft in einem Regime, das von Ostrom inspiriert war. Selbst die russische Ikonografie heute ist noch oströmisch. Unter der sozialistischen Ordnung ging die Leibeigenschaft de facto weiter. Besitzer des Ackers war auf dem Papier nicht mehr ein Adliger, sondern die Allgemeinheit. Stalin herrschte wie ein Zar und weitete das Imperium zum Teil stärker aus als die Zaren vor ihm. Nach dem Ende der sowjetischen Phase nahmen ehemalige KGB-Granten 700 Millionen Dollar aus Offshore-Konten, um den Kreml zu renovieren, der von den Kommunisten in Sachen Pomp zurückgestutzt worden war. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl meinte bei einem Besuch, und diese Leute wollen Geld von uns haben? Bei der Amtsanweihung von Putin, der übrigens in einen Palast aus der Zarenzeit von einem Romanow-Großfürsten eingezogen war, strahlte der Kreml in größtmöglichem Glanz. Übrigens handelt es sich um denselben Großfürsten, dessen Frau als Märtyrerin gegen die Kommunisten später heilig gesprochen wurde, eine Statue bekam und angesprochen wurde von Putin in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag. Falls Putin nun zu brutaleren Techniken greift, um die Ukraine unter Kontrolle zu bringen, müsste er nur noch das neue Zarenreich ausrufen, eine konstitutionelle Monarchie, die sich auf dem Papier nicht groß unterscheiden soll von derjenigen von Großbritannien. Er kann verkünden, dass es sich um über 1000 Jahre russische Tradition handelt, dass er adelige Abstammung aufweisen würde, dass es in der römischen Tradition ist und dass die europäischen Mächte genau solche Monarchien waren. Und je größer China ein Problem wird, umso eher kann dann argumentiert werden, hey, sollen wir uns nicht wieder vertragen, ja, die Russen und die Europäer und die Amerikaner. Wir sind uns doch ähnlicher, wird es dann heißen. Wir haben doch alle eine römische Tradition. Ja, wir sind uns doch ähnlicher als die Europäer und die Chinesen. Wir sind uns doch ähnlicher als jetzt die Amerikaner und die Chinesen. Aber die USA seien doch ganz anders, hört man jetzt. Ja, die Amerika ist auch so anders. In den USA wählt man alle 4 Jahre einen symbolischen Präsidenten und der Steuerzahler, also ein Leibeigener mit Flachbildfernseher und ein bisschen Freizeit, darf und soll sich lauthals beschweren über die Zustände. Aber alles, was der normale Steuerzahler wirklich tun kann, ist für eine der beiden Kartellparteien zu stimmen, nämlich Democrats und Republicans. Der westeuropäische Steuerzahler betrachtet sich als Team Aufklärung. Ja, die wundervollen Errungenschaften der Aufklärung. Russland sei Team Mittelalter und China sei Team Kommunismus. Nun prallen angeblich 2 Teams in Osteuropa aufeinander und die Grenzen werden verschoben durch Gewalt, als handele es sich um einen Kriegsschauplatz vor dem 20. Jahrhundert. Der Steuerzahler weiß nichts über Russland oder die USA, was er nicht im Fernsehen oder im Internet oberflächlich aufgeschnappt hat. Die aktuelle Krise zeigt Dinge, die der Steuerzahler gar nicht wahrnehmen kann. Die Supermächte sind weit schwächer und anfälliger, als die meisten ahnen. In Russland werden jetzt reihenweise Menschen verhaftet, die gegen den Krieg demonstrieren. Das russische Regime ist so wackelig, dass man nicht einmal Demos zulassen kann, die sich sofort zu einem Flächenbrand entwickeln würden. Das Nuklearwaffenarsenal, das nun in Alarmbereitschaft versetzt wurde, um zu drohen, ist in desolatem Zustand. In der Ukraine hätten die Raketen gewartet werden sollen, von dort stammen die Lenksysteme. Ein ukrainischer Industriekomplex soll Berichten zufolge 2014 den Russen gedroht haben, die Codes für 85% des russischen Atomwaffenarsenals an die NATO zu verraten. Ein Industriebetrieb droht einer Supermacht. Ich meine, eine größere Peinlichkeit kann man sich wohl nicht vorstellen. Also nicht irgendein Reich droht dem russischen Imperium. Nicht irgendein Staatenverband droht dem russischen Imperium. Ein Industriekomplex. Also, alle Supermächte haben Schwächen und wegen dieser Schwächen ist es für die Supermächte so wichtig, ein heimliches Kartell zu formen, gemeinsam zu koordinieren und immer wieder Stellvertreterkriege zu führen. Ohne dieses Schauspiel würden die Supermächte erschlaffen, kollabieren und den Anschluss verpassen an viele andere aufstrebende Länder. Und Russlands Führungsstruktur ist ein Geheimnis. Es ist naheliegend, Strukturen geheim zu halten. Damit wird man weniger angreifbar. Und momentan ist halt eben sehr viel Aufmerksamkeit auf der Person Putins. Und seine Persönlichkeitsstruktur ist es nicht schwer zu lesen. Aber wir haben es mit einem KGB-Team zu tun, also mit ausladenden KGB-Strukturen in Russland. Also es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass große, große KGB-Figuren diejenigen Leute aus der zweiten Garde leiteten, so wie Putin. Weil viele wollten den Präsidentenjob gar nicht. Die ganze Arbeit und die ganzen vielen Besuche und so. Und man ist angreifbar. Putin dachte, er macht das nur ein paar Jahre lang. Ja, und vielleicht zogen andere Leute die Fäden. Leute wie Jewgeni Primakov, der war noch von der alten Schule, Chef der Auslandsaufklärung beim KGB. Ja, nicht so ein Normalo-Agent da für ein paar Jahre in Dresden. Primakov wurde zum Außenminister berufen. Galt als aussichtsreichster Kandidat der nächsten Präsidentschaftswahlen. Gab natürlich Protest und dann nahm man halt lieber dann Putin, den niemand kannte. Und man könnte jetzt halt eben dann, also diejenigen, die da, die KGB-Leute, die da die Fäden ziehen, man könnte jetzt bald Putin zum Zaren ernennen oder ihn irgendwie auch abservieren und die Sache halt auf Ina wälzen. Also diese Ukraine-Sache auf Ina wälzen. Profis planen vorher ein, wie der Westen reagieren wird und welche Waffen man wann einsetzt. Also wir haben es da mit Profis zu tun, nicht mit einem einsamen Verrückten. Also, und jetzt haben wir dann gesehen, inmitten des Ukraine-Kriegs hat die Europäische Union den Schritt unternommen, die russischen staatlich unterstützten Fernsehsender Russia Today und Sputnik zu verbieten. Viele machen jetzt einen Rückzieher, viele Putin-Supporter oder ehemalige Putin-Supporter, aber es existiert ein harter Kern von Kreml-Unterstützern, die aus Naivität heraus agieren, aus Furcht vor westlichen Eliten, aus ideologischem Fanatismus heraus und teils auch, weil sie sich eingelassen haben auf östliche Geheimdienste und deren Tarnorganisationen. Also, da gibt es halt, was halt meistens immer genannt wird, die Rechtsextremisten und so, die denken wohl, dass es die letzte Chance ist, die sie jemals haben. Also Putin und das russische Regime, das sei die letzte reale Chance, dass halt Rechtsextremisten hier in Europa irgendwas reißen werden. Also wenn das jetzt nicht klappt, irgendwie mit Putin und so, denken sich wohl einige, dann wird das nie was werden und man kommt da nie auf den grünen Zweig, weil an den Wahlurnen kriegt man nichts hin und die Bevölkerung will sowas einfach nicht. Ja, und mit Gewalt einfach so von sich selber heraus kann man da auch nichts lösen, sondern es brauche halt irgendwie Putin, denken manche. Und russische Dissidenten waren sich bewusst darüber, dass das Annehmen ausländischer Hilfe als Landesverrat gewertet wird. Aber inzwischen werden selbst oberflächliche Kontakte derartig interpretiert. Es war immer nur eine Frage der Zeit, bis die Retourkutsche kommt und westliche Dissidenten ins Visier genommen werden. Die Geheimdienste der NATO-Sphäre schienen lange Zeit zu beobachten, Beweise zu sammeln, ohne Zugriffe zu machen. Das kann sich jetzt ändern und hätte nun einen größeren Effekt. Es ist davon auszugehen, dass so manche Kreml-Propagandisten in Europa seit Beginn der Invasion der Ukraine Datenträger vernichten, andere Spuren aus den letzten Jahren vernichten. Wenn sich die Personen in irgendeiner Form auf Computer und Software verlassen haben, sieht es düster für sie aus. Also, das heißt, die West-Dissidenten lassen sich auf den Osten ein, die Ost-Dissidenten lassen sich auf den Westen ein und so überkreuzt wird man dann abserviert. Also ich nenne das einen Full-Cross-Screwover. Der russische Gesetzgeber verabschiedete 2020 in erster Lesung einen umstrittenen Gesetzesentwurf, der unter anderem eine Ausweitung der Frage, wer als ausländischer Agent bezeichnet werden kann, vorsieht. Dann wurde 2012 ein Gesetz verabschiedet, das den Behörden die Macht gibt, NGOs und Medienorganisationen als ausländische Agenten zu brandmarken. Also es hat sowjetische Untertöne. Im Westen werden zunehmend russische Medien als ausländische Agenten designiert. Wenn Gruppen in Russland Geld aus dem Ausland erhalten, müssen sie sich beim Justizministerium registrieren lassen, Publikationen mit dem Etikett versehen und detaillierte Unterlagen einreichen oder mit Geldstrafen rechnen. Experten sagen, dass die Sprache des Gesetzes so weit gefasst ist, dass Unterstützung aus dem Ausland bedeuten könnte, einfach an einer Veranstaltung teilzunehmen, die von einer Gruppe mit ausländischer Finanzierung organisiert wird. Russische Dissidenten wurden regelmäßig sogar ermordet, selbst auf europäischem Boden wie Alexander Litwinenko. Bei Sergei Skripal wurde die chemische Waffe Novichok eingesetzt. Als Boris Nemtsov erschossen wurde, meinten westliche Russenpropagandisten, dass wohl die CIA ihn ermordet hätte, um Putin schlecht aussehen zu lassen. Ja, und der Fall Nawalny spricht Bände. Also da wird dann immer gelästert über die Toten, die Getöteten, über die Inhaftierten und so. Wird dann gelästert, die sind ja alle Teil der linken Weltverschwörung und so und die bekommen, was sie verdient haben, so der Tenor. Aber wehe, wenn in den letzten Jahren irgendein Russenpropagandist bei uns hier mal eine Sperrung bekommen hat auf Social Media und irgendein Social Media Konzern das Zeug nicht mehr kostenlos hosten wollte, dann waren die Tränen groß, dann war das Entsetzen groß, um Gottes Willen, wie kann man sowas einem Menschen antun, ja? Also da war das Geheule dann groß. Aber es war halt eben dann so krass in den letzten Jahren mit den getöteten Dissidenten. Und so könnten westliche Geheimdienste nach dem Prinzip Tit for Tat zurückschlagen mit mehr oder weniger subtilen Zersetzungsmaßnahmen gegen Putin-Propagandisten. Im Kalten Krieg liefen knallharte Programme wie Chaos oder Phoenix, bei denen auf sowjetische Agenten und Sympathisanten abgezielt wurde. Viele wissen das heute gar nicht mehr. Die vehementesten Verteidiger des Putin-Regimes liefern den westlichen Geheimdiensten genau die Vorwände und juristischen Trigger, die gebraucht werden, um harte Bandagen anzulegen. Also die Operation Chaos oder MH Chaos war von 1967 bis 1974 ein Spionageprojekt der Central Intelligence Agency für das amerikanische Volk. Das von Präsident Lyndon B. Johnson ins Leben gerufen und unter Präsident Richard Nixon ausgeweitet wurde. Und dessen Aufgabe darin bestand, einen möglichen ausländischen Einfluss auf die einheimische Rasse, Antikriegsbewegung, also auf die einheimischen Rassenunruhen, Antikriegsbewegungen und andere Protestbewegungen aufzudecken. Und das allermeiste zu Chaos ist immer noch geheim. Es gibt ein gutes Buch drüber, auch in Verbindung mit Manson und den Manson-Morden. Ja, kein Scherz, gibt es ein echt gutes Buch dazu. Aber das allermeiste an der Operation ist noch geheim. Die Operation wurde unter dem Direktor der Central Intelligence, Richard Helms, vom Chef der Spionageabwehr James Jesus Angleton eingeleitet und von Richard Ober geleitet. Die Bezeichnung MH soll bedeuten, also bei MH Chaos, soll bedeuten, dass das Programm ein weltweites Einsatzgebiet hatte. Die Hilfen der USA an russische Dissidenten waren lausige symbolische Akte, diplomatische Bargaining-Chips und im schlimmsten Fall lockte man mal wieder, wie im Kalten Krieg, die russischen Dissidenten hervor, um sie dann eiskalt im Stich zu lassen. Ähnlich beliefert Russland die westlichen Dissidenten mit dummen Talking Points, schlechten Infos und lausigem Agitprop, denen die wirklich etwas bringt. Man leitet die westlichen Dissidenten aufs Glatteis, wie schon im Kalten Krieg. Man muss sich folgende Frage stellen: Warum schlägt Russland momentan nicht gerade zurück mit Geheimdiensten? Warum enthüllt man nichts Oberpeinliches über westliche Politiker? Warum keine großen Enthüllungen? Warum keine großen Enthüllungen über westliche Politiker und westliche Konzernchefs und so? Sollte doch eigentlich gar kein Problem sein für die russische Spionage. Die sind doch wirklich überall immer drin gewesen. Da kommt irgendwie nichts. Warum? Das ist eine interessante Frage. Also warum wurden die Russen-Propagandisten so lange so schlecht beliefert? Von Russland. Manchmal gibt es schon ein bisschen eine Enthüllung und so, aber halt nichts, was wirklich etwas verändert. Also dann. Dann der nächste Punkt hier in meinen Notizen. Russlands Invasion der Ukraine, so die groteske Verlautbarung, soll der Entnazifizierung dienen. Dass der ukrainische Staatschef einen jüdischen Hintergrund hat, ist dabei nur noch ein Detail. Schon 2014 wurden ganze Faschistenhorden herbeigeredet, die angeblich an ethnischen Russen einen Genozid verüben wollten. Woher kommt dieser Unsinn? Offensichtlich hat es mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, aber es reicht noch viel tiefer. Also da gab es diesen Alexander Nevsky, der war ein Prinz oder Fürst, in dem Vorläufer des Russischen Reichs, der sogenannten Kiewer Rus, ein Ausgangspunkt auch für die heutige Ukraine. Aber diese Geschichte, diese uralte Geschichte, gibt jetzt heute den Russen kein Recht, über das ukrainische Territorium und Volk zu bestimmen. Also es gab lange, lange genug Zeit, dass die Ukrainer da ihre eigene Sprache entwickelt haben, ihre eigene Kultur und so. Und die Ukrainer wurden dabei immer wieder behindert von ausländischen Mächten. Also das große Pech der Ukrainer war einfach, dass es nicht so viele natürliche Grenzen gab. Das heißt, man war immer angreifbar und konnte sich so nicht verteidigen. Alexander Nevsky ist zum Heiligen erklärt worden. Also in Russland. Er ist ein Heiliger, der die russische Staatlichkeit und die russisch-orthodoxe Kirche als Ausläufer der oströmischen Kirche intakt hielt und das komplizierte Verhältnis zur sogenannten Goldenen Horde verwaltete. In der Schlacht auf dem Peipus-See vernichtete 1242 ein russisches Heer unter Führung des Fürsten Alexander Nevsky eine Streitmacht des Livländischen Ordens, der Vereinigung aus Deutschritterorden und Schwertbrüderorden, und setzte damit deren Ostexpansion ein Ende. Ein filmisches Porträt des Feldherrn schuf der sowjetische Regisseur Sergei Eisenstein 1938 mit seinem Werk Alexander Nevsky. Der Film, zu dem Sergei Prokofjew die Musik komponierte, schildert die deutschen Ordensritter als brutale Invasoren, als totale Teufel, die am Ende im Eis versinken. Im deutsch-sowjetischen Krieg diente er der stalinistischen Propaganda, da sich die russische Abwehr der Ordensritter als Parallele zum Kampf gegen die Wehrmacht deuten ließ. In der heutigen Zeit gilt die NATO gleichbedeutend mit den teuflischen teutonischen Rittern oder Nazis, die in die Sowjetunion einfielen und die Heimat von Putins Eltern, also Leningrad, belagerten. Wegen den Deutschen musste Wladimir Putin aufwachsen inmitten von Ratten, depressiven Menschen und einem Mangel an allem. Also da ist anscheinend wirklich noch so eine große Erbfeindschaft mit drin. Ich habe das alles mal genauer erklärt in meinen Büchern. Russland feiert jedes Jahr ausführlich den sogenannten Tag des Sieges. Sieg der Roten Armee über deutsche Wehrmacht und über den Faschismus. Bis zum heutigen Tag ein nationaler Fetisch in Russland, Teil des Staatskultes. Auch Fetisch in linken Zirkeln weltweit. Möglich war dieser Sieg allerdings nur durch gewaltige Materiallieferungen der Amerikaner. Dieses Lend-Lease-Programm ermöglichte dem offiziell noch neutralen, aber völkerrechtlich betrachtet bereits de facto am Zweiten Weltkrieg beteiligten Vereinigten Staaten, kriegswichtiges Material wie Waffen, Munition, Fahrzeuge, Treibstoffe, Nahrungsmittel, Flugzeuge und so weiter an die Briten und Russen zu liefern. Großbritannien, die UdSSR, China und viele andere Staaten erhielten aufgrund dieses Lend-Lease-Gesetzes Güter in einem Gesamtwert von knapp 50 Milliarden Dollar, also nach damaligem Geld. Würden die Transportkosten eingerechnet, läge der Betrag noch sehr viel höher. In der Encyclopædia Britannica wird der Lend-Lease Act als praktisch eine Kriegserklärung der USA an Deutschland bezeichnet. Auch Winston Churchill bezeichnete die Maßnahme in seiner ersten Reaktion als eine solche. Von den USA wurden über 400.000 Jeeps und LKW, 13.000 Lokomotiven und Güterwagen, 90 Frachtschiffe, 4.000 Bomber, 10.000 Jagdflugzeuge und über 7.000 Panzer an ihre sowjetischen Alliierten geliefert. Die Briten und Kanadier lieferten weitere 5.000 Panzer und 7.000 Flugzeuge. Und damit konnte die nationalsozialistische deutsche Wirtschaft einfach nicht mithalten. Bereits unmittelbar nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941 sicherte Roosevelt Stalin die Rüstungsunterstützung der USA zu. Stalin schickte seine Wunschliste, was dazu führte, dass die USA und Großbritannien angesichts des Waffenbedarfs einen schnellen Zusammenbruch der sowjetischen Verteidigung befürchteten. Als Maxim Litwinow, stellvertretender Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, im September 1941 bei einer Besprechung im Kreml mit Roosevelts Sonderbeauftragten Harriman, der Harriman von Skull and Bones, Harriman-Familie, auch dann wichtige Positionen in der NATO, der bei einer Besprechung mit Harriman die Liste der zugesagten amerikanischen Hilfslieferungen vor Augen sah, sprang der Russe von seinem Stuhl auf und rief: Jetzt gewinnen wir den Krieg. Yeah, no kidding. Also gemeint war W. Averill Harriman, Mitglied Skull and Bones. Im Auftrag von Fritz Thyssen gründete er die Union Banking Corporation. Bank wurde 1943 geschlossen, da sie auch der Finanzierung von Aktivitäten im verfeindeten Deutschen Reich genutzt wurde. Partner und Mitarbeiter von Harriman bei seinen Aktivitäten waren George Herbert Walker und Prescott Bush, von dem Bush-Clan, der dann auch zwei US-Präsidenten hervorbrachte. Also das erinnert natürlich dann auch frappierend an die Situation in den letzten zwei Jahrzehnten. Also viel Hilfe für die Russen, sehr viel Hilfe für die Russen und dann kommt Krieg. Thomas Watson Jr., der spätere Chef des Konzerns IBM, flog im Krieg Major General Follett Bradley, den Direktor des Lend-Lease-Programms, regelmäßig nach Moskau. Watson diente später als US-Botschafter für die Sowjetunion. Schon Ende 1941 stand die Sowjetunion kurz vor dem ökonomischen Kollaps. Wichtigsten Industrie- und Landwirtschaftszentren des Landes, also auch der Brotkorb Ukraine und große Teile des Zentrums der Schwerindustrie, des Donetsk-Beckens, das in der Bedeutung dem Ruhrgebiet für Deutschland gleichkam, waren besetzt. Die Lebensmittelversorgung für 65 Millionen Menschen von den 130 Millionen Menschen in den verbliebenen Gebieten fiel aus. Zufuhr von Eisenerz, Kohle, Stahl fiel um 75% und die Versorgung mit kriegswichtigen Rohstoffen wie Aluminium, Mangan oder Kupfer um mehr als 2/3. Also die Amerikaner lieferten auch noch jede Menge Hochoktantreibstoff für die Sowjetunion. Stalin meinte auf der Konferenz von Teheran: Dies ist ein Krieg der Motoren und der Oktanzahl. Ich erhebe mein Glas auf die amerikanische Autoindustrie und die amerikanische Ölindustrie. Na dann. Als die Hilfe ab Sommer 1943 richtig in Gang kam, hatte die Sowjetunion in den Schlachten um Stalingrad und im Kursker Bogen die Wende im Zweiten Weltkrieg eingeleitet. Dies war auch deshalb möglich, weil die sowjetische Kriegsführung wusste, dass sämtliche Materialverluste in nahezu beliebiger Höhe durch die Lieferungen aus den USA ersetzt werden würden. Wie bedeutsam Wie bedeutsam diese Lieferungen waren, war auch der deutschen Kriegsführung bewusst, wie ein Memorandum an Hitler aus dem Frühjahr 1942 zeigt. Also es hieß dann in dem Memo, jede Tonne Nachschub, die der Feind über den Nahen Osten liefert, bedeutet eine laufende Verstärkung des Kriegspotenzials des Feindes. Also, jetzt machen sich einige Leute einige Gedanken über Atomkriegsführung und sei es nur ein begrenzter Atomkrieg. Also selbst wenn halt von der einen Seite 200 Raketen geschossen werden, von der anderen Seite 200 oder weniger geschossen werden, hast du immer noch so 2,5-3 Millionen Tote. Und das kann schnell gehen, das ist innerhalb von ein paar Minuten oder von einer Stunde. Das heißt, du bist halt irgendwie gerade einkaufen oder so und kommst sonst, oder bist duschen oder was. Oder was ich treib sonst irgendwas und dann kommst du wieder zurück an dein Handy und dein Fernseher und die Welt hat sich verändert. Und es, du siehst in einem Nachrichtenticker dann irgendwie 3 Millionen Leute sind tot, wegen halt atombegrenzten Atomschlägen. Und wir haben jetzt auch gesehen bei der Welt Online, also bei der Springer-Presse, da war jetzt dann so ein Bericht, wo da nochmal zitiert wurde, naja, die Deutschen sind unvorbereitet, also der staatliche Katastrophenschutz wurde total vernachlässigt, die Bürger sind unvorbereitet, also 2/3 aller Deutschen sind komplett unvorbereitet, die haben eigentlich gar nichts. Und dann sagt man, ja, Empfehlung, dass man halt Vorräte hat für 10 Tage. Ich meine, was soll einem, besser als nichts, aber was bringen dir 10 Tage an Vorräte in einer länger gedehnten Notsituation oder Krise? Also nicht unbedingt gleich Ende der Welt, ja, selbst ein begrenzter Atomkrieg mit, was ich, 200 und nochmal 200 Sprengköpfen oder sowas oder Raketen, das ist auch noch nicht das Ende der Welt. Ja, es gab immer wieder Leute im Laufe der Jahre, die gemeint haben, wozu soll ich preppen? Wenn ein Atomkrieg losgeht, ist die Welt eh alle, ist die ganze Welt eh kaputt. Nee, so einfach ist es halt eben nicht. Es gibt so viele verschiedene Krisensituationen und je mehr Vorbereitung man hat, umso besser. Und ja, und die ganze Mentalität, das haben wir ja in Jahren auch immer mitbekommen. Über die Jahre hinweg immer mitbekommen, dass man halt irgendwie komisch angeschaut wird. Als Prepper und so oder eine Affinität zu Waffen, eine Affinität dazu, dass man schießen kann und so. Das wurde alles schräg angesehen und jetzt ist halt hier so eine Zeitenwende. Also kaum wedelt mal jemand mit Atomwaffen und die Supermächte hauen irgendwie so ein kurzes Statement raus. Das ist nur ein Statement erstmal, ja. Nur so ein Blödsinn von wegen, ja, wir aktivieren jetzt da Streitkräfte. Das soll heißen, es geht so eine Art Flash-Memo raus an diese ganzen unterbezahlten Dödel in irgendwelchen U-Booten oder in irgendwelchen Silos, dass die halt mal hier irgendwie das Handy weglegen und die Pornotabs zumachen und dann mal schauen, ob halt alles noch läuft und dass sie halt in der Lage sind, eben den Befehl entgegenzunehmen. Das heißt, nur so ein Statement wird da rausgehauen. Ja. Und schon siehst du hier einen absoluten Mentalitätswandel in Deutschland und anderswo. Ja, und das verändert dann schon mal die ganze Wahrnehmung von den Menschen. Und sie finden das auf recenter.com. Forscher der Princeton University erstellten eine Simulation, um zu sehen, wie schlimm ein Atomkrieg zwischen den USA und Russland für die Menschheit wäre. Das Bild, das sie zeichnen, ist erschreckend. Das Team nutzte die eigenen Pläne des Pentagons, um die potenziell katastrophalen Folgen der aktuellen US-amerikanischen und russischen Atomkriegspläne aufzuzeigen, heißt es in der Pressemitteilung. Also man sieht es halt auf so einer Karte, es sieht halt alles so gruselig aus im 80er-Jahres-Stil und mit dieser gruseligen 80er-Synthwave-Musik. Ja, und so, es ist Feeling, ja, aus den 1980er-Jahren einfach, die ist der Höhepunkt des Kalten Krieges. Und da wird eben in verschiedenen Stufen gezeigt, wie würde das ungefähr ablaufen. Und das heißt nicht, dass all diese Stufen zwingend aufeinander folgen müssen. Also es geht erstmal los mit einem nuklearen Warning Shot. Vielleicht sehen wir das jetzt auch in dem Ukraine-Konflikt, also dass halt dann entweder mit vorhergehender False Flag der Russen gegen sich selber oder ohne False Flag, dass dann einfach dann 1-2 Sprengköpfe gezündet werden oder so ein nukleares Panzer geschossen so und um zu symbolisieren, bis hierhin und nicht weiter, die Ukraine muss sich jetzt unterwerfen und dann soll Selenskyj gezwungen sein, der Bevölkerung zu sagen, sich der neuen Ordnung zu unterwerfen, um halt Schlimmeres zu vermeiden. Also so könnte das sein. Das heißt, die Eskalationsstufen müssen so nicht aufeinander folgen, das kann nach jeder Stufe halt einfach dann gestoppt werden. Die Wirkung wäre natürlich dann auf die Leute dann verheerend, alle würden halt eben dann ihrer jeweiligen Supermacht hinterherlaufen oder halt gegebenenfalls einer Weltregierung zustimmen. Also wenn du vor die, wenn die Leute vor die Wahl gestellt werden, Weltkrieg oder Weltregierung, dann sagen die Leute halt eben dann Weltregierung. Dann. Kurzstrecken-Atomraketen mit Stealth-Tarnung und Störsender in Kaliningrad ganz in unserer Nähe. Also das heißt, wir haben jetzt halt in der letzten Zeit immer viele Sprüche gehört. Ja, wie würde der und der sich fühlen, dies und jenes Land, wenn dort ganz in der Nähe Atomraketen stationiert wären? Also man hörte sowas während der Kuba-Krise, als Raketen auf die Insel gebracht wurden und die Sowjets sich beschwerten, dass ja die Türkei an der Flanke Russlands als NATO-Mitglied ein Standort für Raketen sei. In den letzten Wochen hieß es von Kreml-Sympathisanten, dass die USA keine feindlichen Raketen in Mexiko akzeptieren würden. Putin behauptete, die Ukraine strebe erneut Atomwaffen an. In Wirklichkeit gibt es natürlich seit jeher ein Arsenal an Interkontinentalraketen, die tausende Kilometer weit fliegen können und sehr viele sehr große Sprengköpfe mit sich führen können, plus Tarnsprengköpfe, so diese MIRV-Systeme zur Ablenkung von Abwehrsystemen. Dazu kommen noch die Raketen auf U-Booten, die ständig in den Ozeanen kreisen. Jetzt meinte der berüchtigte russische Fernsehmoderator Dmitri Kiselov, unsere U-Boote können mehr als 500 Atomsprengköpfe abschießen. Das russische Verteidigungsministerium hatte 2017 eingestanden, was die Bild-Zeitung vermutlich anhand von BND-Informationen zuvor berichtet hatte. Kurzstrecken-Atomraketen mit Stealth-Tarnung wurden innerhalb der 12 Monate davor bis an die Grenze zur Europäischen Union stationiert und haben eine Reichweite bis Berlin. Diese Iskander-Rakete ist eine taktische ballistische Boden-Boden-Rakete aus russischer Produktion. Kurzstreckenrakete ist auf einem geländegängigen LKW untergebracht und kann dadurch sehr schnell bewegt werden. Also kannst du halt immer hin und her bewegen, dass der Feind nie genau weiß, wo die gerade sind. Die Iskander verfügt über eine ganze Reihe von Systemen zur Überwindung gegnerischer Abwehrmaßnahmen. Also äußerst flache semi-ballistische Flugbahn. Flugbahn erschwert die Zielerfassung durch Suchradare. Während des Zielflugs führt die Rakete nach dem Zufallsprinzip mehrere abrupte Ausweichmanöver mit einer Belastung von 25 bis 30 G durch. Ebenso werden beim Zielanflug mehrere Täuschkörper ausgestoßen. Auch befindet sich ein etwa 30 Kilogramm schwerer Störsender an Bord, der das Feuerleitradar von Raketenabwehrsystemen stören soll. Zusätzlich ist die Raketenoberfläche mit einer radarabsorbierenden Schutzschicht versehen. Stealth. Die Bild-Zeitung berichtete, geheime NATO-Satellitenbilder, die in die Bild Einblick nehmen konnte, dokumentieren die Stationierung einer zweistelligen Zahl von mobilen SS-26-Raketen, sowohl in Kaliningrad als auch entlang der russischen Westgrenze zum Baltikum, also Estland, Lettland und Litauen. Also Kaliningrad hier in russischer Hand. Und dann gibt es noch diese sogenannten A2-AD-Kapazitäten, also halt Anti-Access Area Denial, also so will man mit halt eben diesen Abwehrsystemen halt da hier ein großes Umfeld halt hier schützen, damit die NATO da irgendwie nicht viel machen kann, und das gibt dann halt eben den russischen Truppen den Schutz, um halt hier Eroberungen zu machen. Also, dann meinte Ben Hodges, Generalleutnant der US-Armee, wenn der Kreml das NATO-Bündnis untergraben will, ist der beste Weg, uns zu demonstrieren, dass sie unsere Verbündeten nicht schützen können, einen hybriden Angriff zu starten und den Suwalki-Korridor abzuschneiden. Das ist eine 100 Kilometer lange Grenzlinie zwischen Polen und Litauen, die die baltischen Staaten mit ihren NATO-Verbündeten verbindet. Wird dann schwierig, die Verbündeten im Falle einer russischen Offensive zu schützen. Dann gab es die ganzen alten, also 2005 wurde ein alter Sowjetplan entdeckt von 1979. Laut dem Plan sollten deutsche Großstädte wie Stuttgart, München und Nürnberg mit Atomwaffen zerstört werden, um danach in 7 Tagen zum Rhein vorzustoßen. 2007 fand ein NATO-Historiker einen ähnlichen Plan von 1964. Mit 131 taktischen Nuklearwaffen sollten die politischen Zentren und Kommunikationszentren Westeuropas ausgeschaltet werden. Im Anschluss war vorgesehen, die tschechoslowakische Volksarmee in die verstrahlten deutschen Gebiete einmarschieren zu lassen. Dieser sogenannte Prager Plan war bis 1986 eine der Optionen Moskaus. Die sowjetischen Militärplaner gingen fest davon aus, dass die westlichen Imperialisten zuerst nuklear zuschlagen würden. Es gab 1200 Bunker in der DDR für einen möglichen Dritten Weltkrieg, kam aber nie dazu. 100 Divisionen, also rund 2 Millionen Soldaten, standen für den Sturm nach Westeuropa in Bereitschaft. Nach der Wende wurden die Bunker entkernt, der Inhalt weggebracht. Also dann gab es hier verschiedene Übungen. Also die NATO ging jahrzehntelang davon aus, dass die Rote Armee ohne allzu große Probleme bis nach Portugal durchmarschieren könnte. Deutschland wäre mit Atomwaffen enthauptet und die Bundeswehr danach überrollt worden. Russland übte bei Manövern wie Zapad den Großangriff auf Europa. Auch Deutschland soll dabei gewesen sein. Also da kann man sich natürlich auch einlesen im Nachhinein. Übung für einen vollständigen konventionellen Krieg gegen die NATO in Europa. Heißt nicht, dass sie den vollständigen Krieg so machen werden, aber sie haben halt zumindest eine gewisse Option. Ja, also kommen wir zu, kommen wir nochmal zu den ganzen Leuten, die jetzt halt immer noch pro Russland sind, immer noch sich da dran klammern und jetzt Morgenluft wittern oder was auch immer und halt irgendwie denken, jetzt erst recht, ja, was ist mit diesen Leuten? Also es gab dann, also wir haben dann gesehen, einige Libertäre oder Pseudo-Libertäre, die halten nach wie vor zu den Russen. Ron Paul, einer der schlimmsten, also das ist eine Riesenenttäuschung. Dann andere, das heißt, die kennen sich da gar nicht richtig aus, sondern die versuchen halt einfach nur ihre libertären Floskeln zu dreschen. Und wollen das Problem irgendwie einfach nur wegdrücken und wegreden. Aber das kannst du halt in der nächsten Zeit nicht wegdrücken und nicht wegreden. Und das ist halt natürlich eine Riesenbeschädigung für alle libertären Gedanken, wenn diese Leute wie Ron Paul jetzt so agieren. Das heißt, wer hört denen da noch großartig zu? Und machen die Libertären dann wieder mal nur Werbung für irgendwelche Megakonzerne oder irgendwelche Oligarchen? Ich meine, wir haben ja aufgezeigt, dass halt einfach dann viele, viele richtig eklige, das sind viele richtig eklige Wirtschaftsbosse in Amerika, sich da die libertäre Szene zum großen Teil gekauft haben. Also die ganzen Thinktanks und so, Peter Thiel und so, und die CIA war mit drin, also man hat das lange Zeit auch verbucht als Antikommunismus und so. Dann haben wir gesehen Infowars, Alex Jones Infowars, hält nach wie vor zu den Russen. Mal schauen, wie lange das so noch Bestand hat, ob die das weitermachen. Ich meine, es gab ja so ein Zusammenrücken von Fox News und so und Infowars. Das ging ja während der Bush-Admin überhaupt nicht zusammen, das war ja völlig getrennt. Aber dann während der Obama-Admin und Trump-Admin kam man da irgendwie wieder zusammen. Und jetzt scheint man wieder so ein bisschen auseinander zu gehen, also weil Fox News halt dann, Fox News sich ja halt dann jetzt doch positioniert pro Amerika gegen Russland und so und macht das Ganze natürlich zu einem großen Aufhängerthema. Ich meine, die Leute gucken jetzt alle wieder CNN, was sie sonst eigentlich nie mehr geguckt haben, und ABC News und CBS News und so weiter und so fort. Also halt Hochkonjunktur für diese etablierten Sender. Und momentan, wie gesagt, es gibt momentan keinen vernünftigen Grund, auch nur 10 Sekunden zu verschwenden auf Webseiten wie Infowars. Es gibt da keinen einzigen originellen Gedanken auf Infowars. Es gibt da keine Informationen, die man nicht anderswo bekommt. Du kriegst einen Haufen Blödsinn noch drauf los erzählt. Also was ist die Existenzberechtigung für Infowars? Da wurden in 3 Jahren, Leute haben da in 3 Jahren 160 Millionen Dollar reingesteckt. Also halt Umsatz in einem Infowars-Store. Plus dann noch andere Einnahmequellen. Das ganze Geld ist verpufft. Ja, Alex Jones sagt, er ist total pleite und er hat keinen Bock mehr, und wenn jetzt nicht wieder fett Geld reinkommt, dann hört er einfach auf und macht sich irgendwie aus dem Staub mit seinem Notgroschen oder sowas. Also Leute haben ihn da aufgebaut, Leute haben in ihn Geld rein investiert, sie bekamen nichts als Müll zurück für ihr Geld. Und jetzt macht er dann wahrscheinlich die Biege, ja, und fliegt dann one way nach Moskau oder sowas und macht dann irgendwie seine Sendung weiter. Man hört jetzt auf Infowars, dass Putin irgendwie, dass das Putin-Regime habe den Geist von 1776 und George Washington. Moment mal, George Washington war doch auf dem Papier die Unabhängigkeit von dem britischen König George III. Aber Putin vermarktet sich als Zar, als Monarch. Wie sollen das jetzt zusammenpassen? Man hofft halt darauf, dass die Leute da draußen zu doof sind, zu ungebildet und zu verängstigt und zu besorgt und suchen halt die einfachen Antworten. Ah, der ist der Gute und der ist der Böse. Dann haben wir gesehen beim Kompaktmagazin, als ich das war an dem Tag der Invasion oder einen Tag danach, irgend sowas, da habe ich dann drauf geguckt, was die so machen. Und da war so ein Beitrag, der jetzt irgendwie verschwunden ist. Also auf den ich nicht mehr zugreifen kann. Ja, 404-Fehler im Browser. Das war irgendwie so eine Story von einem anderen Autor, also jetzt nicht der Chefredakteur Elsässer, sondern war irgend so ein Autor und der hat halt so ein paar Bullet Points genannt und hat eben dann gesagt, ja, jetzt reden wir mal Klartext hier. Das ist total furchtbar, was die Russen da machen und wir hätten nicht gedacht, dass es so weit kommt. Und es schadet jetzt den ganzen Konservativen hier und es schadet unserer Sache, uns damit zu assoziieren. Und so weiter und so fort. Also so Standardpunkte, die man jetzt von vielen bisherigen Putin-Propagandisten gehört hat. Und jetzt ist der Beitrag halt wieder weg und dann war er ziemlich schnell wieder weg anscheinend. Und dann kam halt stattdessen der Elsässer-Bericht. Ja, die NATO, wir müssen einfach weiter auf die NATO eindreschen und irgendwie pro Putin sein oder irgend sowas und dann wird alles gut. Das nächste Sonderheft ist in der Mache. Also die gehen da auf volles Risiko. Das heißt, inzwischen werden die Landesmedienanstalten immer mehr aktiv und öffnen Verfahren und so. Und mal schauen, wie es die Kompakt halt eben treffen wird. Natürlich werden sie wieder dann brüllen wie die getroffenen Hunde. Also würde ja alles bestätigen, dass sie so toll wären und dass sie recht hätten. Aber so einfach ist es halt leider nicht. Ich meine, es gab auch Kommunistenverfolgungen in der Bundesrepublik früher. Das heißt nicht, dass die Kommunisten da früher recht hatten. Vor allem mit der kommunistischen Unterstützung für die Sowjetunion. Also einfach nur verfolgt werden heißt, ist noch kein tolles Merkmal. Und bisher haben wir halt dann gesehen, also der Verfassungsschutz und so, Verfassungsschutz ist ja hinter dem Kompaktmagazin her. Es ging aber bisher nur um vermeintlichen Rechtsextremismus. Also die Werbung für Kalbitz und Höcke und diese komischen Bücher, die da jetzt verkauft werden bei der Kompakt und so. Und man bietet sich da einem gewissen Publikum an. Bisher hat man da die Russlandfrage rausgehalten. Zumindest in der Öffentlichkeit. Also da redete man nicht so deutlich drüber. Es gab dann den ausführlichen Verfassungsschutzbericht. Da hatte man dann, ja, halt so rechte Medien genannt, aufgezählt, glaube ich auch die Kompakt und so. Und dann im späteren Kapitel, da ging es dann halt um den russischen Einfluss. Also man hat das nicht so direkt bisher nicht in den Zusammenhang gebracht, solche Vorwürfe. Aber mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Und dann sickerte ein Gutachten durch vom Verfassungsschutz über die AfD. Ich habe das ja seinerseits durchgegangen und habe das kommentiert. Und da ging es auch nur um vermeintlichen Rechtsextremismus in der AfD. Es ging überhaupt nicht um die Russenfrage. Obwohl der Verfassungsschutz ja eigentlich Spionageabwehr betreiben muss gegen die Russen. Dann, Ende vergangenen Jahres erkundigten sich Abgeordnete der Partei Die Linke bei der Bundesregierung, welche Verbindungen das Kompaktmagazin hat zu rechtsextremen Kreisen und ausländischen Regierungen bzw. deren Tarnorganisationen. Und dann hieß es in der Antwort, die Bundesregierung wird das nicht beantworten. Also nicht mal, wenn jetzt irgendwelche Abgeordneten da im Bundestag halt so eine Clearance haben, geheimes Material einsehen dürfen, ja, Verschlusssache und so, das dürfen die nicht mal ansehen. Nicht einmal in einem Geheimschutzraum. Das kennt man ja, spezieller Raum, bestimmte Leute dürfen da nur rein und dann können sie das durchlesen, dürfen aber keine Kopien machen, keine Fotos und so. Nicht mal das. Also irgendwie hat man da vielleicht Angst, dass jemand von der Partei Die Linke Informationen dann weiterreichen würde nach Moskau? Oder wie habe ich das zu verstehen? Also das heißt dann, die Regierung hält die Ermittlungen für so sensibel, dass man hier überhaupt nichts beantworten wird. Gar nichts. Null. Absolut null. Dann hatten wir einen Beitrag von 2016 von Jürgen Roth. Habe ich auch mal interviewt und der war ja, also Jürgen Roth war jetzt beileibe nicht irgendwie nur ein Russland-Kritiker. Nö, er war auch ein Kritiker von diesen furchtbaren EU-Strukturen und Korruption in Deutschland. Und ich glaube, der hat sich auch immer gefetzt mit Ex-Kanzler Schröder und so. Und das war hier so ein, und genau, und Jürgen Roth, wenn mich nicht alles täuscht, hat auch das Buch gemacht über Smolensk. Das war 2010, wo dann die polnische Führung enthauptet wurde bei einem seltsamen Flugzeugabsturz und die Russen pervertierten die Ermittlungen und die NATO hielt die Klappe. Also, und dann gab es hier so 2016 von Jürgen Roth einen Bericht mit dem Titel Die gefährlichen Strukturen krimineller Russlanddeutscher. Das wird jetzt nämlich ein Faktor werden, vor allem in Ostdeutschland. Ja, in Ostdeutschland, also Bastion der AfD, ja, pro-Russland, Bastion der Kommunisten, pro-Russland, Bastion der Frustrierten, die auch pro-Russland sind. Und dann hast du noch eben einige Russlanddeutsche. Und Russlanddeutscher zu sein heißt nicht automatisch pro-Kreml zu sein. So einfach ist es nicht. Ich meine, es gab Vorfahren von mir, alles Deutsche. Der eine ist mal nach Amerika, der andere ist nach Russland mal. Natürlich mit unterschiedlichen Ergebnissen. Also mein Urgroßvater landete im Gulag bei den Russen. Nichtsdestotrotz ist das halt ein Besorgnis, ein Security Concern. Halt eben die Strukturen der Russlanddeutschen. Also da gab es ja dann diese die komischen Demos und dieses angeblich verschleppte Mädchen damals, unsere Lisa und so. Also und dann heißt es halt hier organisiertes Verbrechen. Also in verschiedensten Städten hier, Großstädten und so, diese ganzen Strukturen, die sich da gebildet haben. Also die Bevölkerungsgruppe insgesamt ist nicht überdurchschnittlich kriminell, so der LKA-Präsident Peter Reisch. Deshalb sei eine gesonderte Erfassung der Spätaussiedler in der Kriminalstatistik nicht zu rechtfertigen. Aber wer weiß, wie der Geheimdienst das sieht. Ob die das gesondert aufführen. Also das heißt, wenn solche Leute, also Russlanddeutsche im Knast landen, landen sie häufig bei den Gangs. Kriminelle Subkultur heißt es. Es sind nicht immer nur muslimische abgeschottete Communities. So diese Gegenkulturen und so weiter, diese rechtsfreien Räume, die sich da bilden. Es gibt auch Russlanddeutsche solche Kreise. Also dann sogenannten Diebe im Gesetz und so. Gibt es halt völlig eigene Regeln und so. Zwangsmitgliedschaft jedes Russen im Knast. Also du musst dann irgendwie der Gang dazu und so. Also das kann alles nochmal so ein Faktor werden hier in den nächsten Monaten und Jahren. Dann wollte ich hier was erwähnen über Zbigniew Brzezinski. Also der eine oder andere kann sich an den Namen erinnern, galt so als strammer Antikommunist und so. Also ziemlich krasser Vertreter des amerikanischen Empires und hat ja seine Geopolitikbücher da veröffentlicht und verwendete Schachbrettmetaphern und so. Aber ganz so simpel ist das mit diesem Kerl eben nicht. Zbigniew Brzezinski wurde ja Mitglied von Rockefellers Council on Foreign Relations in New York, wobei man eigentlich nicht sagen sollte, Rockefellers Council on Foreign Relations. Der Council on Foreign Relations ist ein Ableger des britischen Königlichen Instituts für internationale Angelegenheiten. Und die Rockefellers waren auch so Strohpuppen, die aufgebaut wurden. Rockefellers totale Diener der Krone und gaben dann ihre Gebäude her für den britischen Geheimdienst und den amerikanischen Geheimdienst und so. Also Zbigniew wurde auch Mitglied der Bilderberg-Konferenz. Und gerade die Bilderberg-Konzerne, die da vertreten sind bei diesen Konferenzen und auch Konzerne, die vertreten sind im Council on Foreign Relations, diese Konzerne hatten ja immer wieder massenhaft Technologie verkauft an den Ostblock. Rockefellers Standard Oil hatte sich sogar noch an der kommunistischen Revolution beteiligt. Und Brzezinski verschaffte der Sowjetrussland dringend benötigte Atempausen. Also während der Präsidentenwahl 1960 war Brzezinski Berater im Wahlkampfteam von John F. Kennedy. Er drängte auf eine nicht antagonistische Politik gegenüber osteuropäischen Regierungen. Brzezinski unterstützte die Entspannungspolitik während der folgenden Jahre, publizierte Programmschrift Peaceful Engagement in Eastern Europe and Foreign Affairs, unterstützte eine nicht antagonistische Politik nach der Kuba-Krise. Also er war ein Russland-Versteher. So ein bisschen wie so Willy Brandt, so pseudomäßig. Und Willy Brandt hat ja anscheinend für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet. Danach setzte er sich für den Vietnamkrieg ein, wanderte in Richtung Republikaner. Dann wurde er plötzlich zum führenden Kritiker von Nixons und Kissingers Entspannungskonzept. Das hielt ihn aber nicht davon ab, Kissingers Bilderberg-Gruppe und der Schwesterorganisation Council on Foreign Relations beizutreten. Die Konzerne, die dort vertreten waren, verkauften Schlüsseltechnologien an Russland. Brzezinski spielte den Hardliner. Hätte man die Technologie nicht geliefert an Russland, wären die Russen kollabiert. 1978 trieb er Präsident Carter dazu an, neue freundliche Beziehungen zu dem kommunistischen China zu knüpfen. Dadurch wurde der Grundstein gelegt für den Aufstieg Chinas zu einem gigantischen Problem, vor dem man jetzt dann bald die Welt retten wird. Also, das ist so ein ziemliches Spiel mit dem Feuer. Und dann hatten wir Folgendes gesehen, vor ein paar Jahren. Wir hatten Folgendes gesehen: Michael Vogt besuchte den radikalen russischen Politiker Wladimir Schirinowski, der durchscheinen ließ, dass man den Deutschen eventuell die verlorenen Ostgebiete zurückgeben will. Der Preis dafür kann aber nur der de facto Austritt aus den Westbündnissen sein. Und damit wäre Deutschland den Russen praktisch schutzlos ausgeliefert. Das heißt, überraschenderweise fügt er am Ende des Interviews an, dass man von russischer Seite aus bereit sei, die berühmte Frage der deutschen Ostgebiete zusammen mit Deutschland zu lösen. Damit stellt sich Wladimir Schirinowski in eine über 70-jährige Tradition sowjetisch-russischer Politik. Schon Stalin hatte 1952 mit seiner berühmten Stalin-Note die Wiedergewinnung der deutschen Ostgebiete im Tausch gegen eine deutsche Neutralität und Nichteintritt in die NATO angeboten. Khrushchev wiederholte ein solches Angebot, Andropow in den 80er Jahren, dann gab es 1990 nochmal so ein Angebot. Was sich hier so verlockend anhört für manche, würde in der Praxis aber vielleicht einen Krieg mit Polen bedeuten. Polen ist NATO-Mitglied. Und dann hat man eben dann gesehen hier in den Kommentaren, also das war halt so ein YouTube-Video und so, und dann las man hier Kommentare darunter wie die folgenden. Also da hatte irgendjemand geschrieben: Bitte helft uns, bombt Brüssel und Berlin und wir gründen Eurasien und pfeifen auf die amerikanische Besatzer. Irgendjemand anderes meint, wenn unsere Bundeswehr und Polizei keine Hochverräter wären, könnte alles ganz schnell gehen. Anstatt für das deutsche Volk einzugestehen, stehen sie lieber zu der kriminellen Regierung. Aber dafür werden diese Hochverräter bald mit dem Tode und anschließend der Hölle bezahlen. Da Putin gegen die Bundeswehr und Polizei vorgehen muss, anstatt mit ihnen zusammen gegen USA, England und Frankreich und den Vatikan zu kämpfen. Also, gesagt, vollkommener Blödsinn, was Leute da schreiben. Dann meinte noch jemand: Wer sagt denn, dass Russland unsere neue Besatzermacht sein möchte? Schirinowski sagt deutlich, dass Deutschland wieder souverän werden sollte. Also, wir sehen halt die blanke Naivität im Publikum. Blankes Wunschdenken. Ja, als ob blankes Wunschdenken, als ob die Russen da was zu verschenken hätten. Selbstverständlich käme es Berlin, Brüssel und Washington sehr entgegen, wenn die deutschen Rechten sich auf abstruse und vielleicht sogar illegale Abenteuer mit den Russen einlassen. Es gab ja dann diese Erneuerung von der Gesetzgebung gegen Angriffskriege. Paragraph 13 Völkerstrafgesetzbuch, also da steht dann drin, wenn du dich mit irgendjemandem verschwörst, um halt irgendwie solche Sachen vorzubereiten, von wegen, ja, wir teilen irgendwie die Ostgebiete, wir brechen die aus Polen raus und gliedern die an und so mit Gewaltandrohung oder Gewalt. Wenn du mit den Russen in irgendeiner Form so verhandelt hast, dann, dann können die dich gegebenenfalls für den Rest deines Lebens in den Knast stecken. Also wir werden noch sehen, was da alles für bunte Sachen passieren. So viel erstmal zu meinen Notizen. Sie finden kontinuierliche Berichterstattung auf recenter.com. Sie finden auch meine Bücher zu den Supermächten unter shop.recenter.com. Das heißt, darauf bin ich spezialisiert. Das heißt, seit 7 Jahren ist das bei mir der absolute Themenschwerpunkt. Das heißt, Sie finden da tiefgreifende Analysen zu den Supermächten. Also die aktuellen Ereignisse sind für viele Leute natürlich ein heftiger Schock, aber man muss halt eben dann den Kontext auch betrachten. Es gab so lange einen Kalten Krieg und damals gab es halt viel größere Atomwaffenarsenale, als es sie heute gibt, und es gab Stellvertreterkriege, und immer wieder hat man da die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, und es gab dann auch diese gesellschaftlichen Clashes. Also erinnern Sie sich an Deutschland, ja, als dann die Linken, ja, hier, und die Fans des Ostblocks, als die halt eben dann die kulturelle Wende hier machen wollten und überall alles lahmlegen wollten und die Gesellschaft infiltrieren wollten und so weiter und so fort. Also da liefen früher noch ganz andere Sachen. Man sollte sich also jetzt nicht verrückt machen lassen, aber man sollte auch die Situation doch wirklich ernst nehmen. Also es war nicht nur Geplapper die letzten Jahre von den Staatschefs und anderen Funktionären, ja, und für uns war das auch nicht einfach nur Plapperei, sondern das war alles absolut ernst, und ich denke, jetzt merken auch viele Leute, dass das ernst ist. Das ist nicht einfach nur Gelaber, um damit irgendwelche politischen Entscheidungen zu beeinflussen. Das war tödlicher Ernst, und wir können aufzeigen, welche Optionen die Supermächte haben. Und das kann eben bedeuten, dass es dann halt, dass sich der nächste Schauplatz losgeht mit Taiwan, mit Nordkorea, und dass halt dann die Gesellschaft stärker polarisiert ist. Ja, also dass dann halt irgendwelche anderen dramatischen Sachen passieren und mehr Zensur, und dann werden auch diejenigen, die jetzt halt irgendwie leise geworden sind, also viele Aktivisten und so, die werden dann vielleicht auch wieder sehr laut und sehr radikal. Und wollen dann halt irgendwie wieder so fundamental Opposition machen und so. Und versprechen dem Publikum wieder alles vom Himmel runter und so. Und meinen, sie wären die Experten. Dieser Effekt kann eben verstärkt werden, wenn es eine neue konstitutionelle Monarchie gibt in Russland. Also ein neues Zarenreich. Putin wird gekrönt, oder sie finden irgendjemand anderen, der gekrönt wird. Ein paar Großfürsten werden dann ernannt, so wie Konstantin Malofejew und so weiter und so fort. Und so mancher wird in den Ostblock oder Richtung Osten ziehen. Also ob jetzt Ostdeutschland oder halt, manche versuchen es dann mit Ungarn oder sowas. Also viele migrieren einfach dann weg. Ja, und wenn Leute natürlich dann Richtung Osten migrieren, dann sind die Westmächte diese Menschen los. Dann stellen Sie sich mal vor, was passieren würde, wenn jetzt halt hier irgendwie die Regierung in Deutschland sagt, also rein hypothetisch, ja, die Regierung von Deutschland würde jetzt sagen, wir aberkennen bestimmten Leuten die Staatsbürgerschaft, also diejenigen, die pro Putin waren jahrelang oder ein Rechtsradikal sind oder whatever, die sind jetzt keine deutschen Bürger mehr, wir schmeißen die raus. Ja. Das wäre ein Entsetzen, ein riesiges Entsetzen. Aber stattdessen, durch Propaganda, wurden halt schon Leute dazu animiert, das selber zu machen. Halt hier wegzugehen und halt in wirklich sehr, sehr miese Länder zu migrieren. Ich meine, es ist eine Sache, wenn jetzt halt sich Deutsche in den letzten Jahren jedes Jahr Deutschland verlassen und nach Amerika gehen und da ihr Glück versuchen. Ja, das ist was anderes, als wenn Leute jetzt Richtung Ostblock ziehen oder irgendwie versuchen, nach Paraguay zu gehen, weil sie dachten, da gibt es keine Corona-Maßnahmen oder sowas. Dann Prepping wird natürlich ein größeres, wichtigeres Thema werden. Also man hat dann gesehen, wie viele Leute in der Ukraine dann auch völlig überrascht waren, obwohl sie es eigentlich hätten ahnen können. Also im allerletzten Moment wollten dann Leute noch Treibstoff besorgen, weil sie keine Treibstoffvorräte haben, und dann im letzten Moment irgendwie abhauen. Teilweise war dann die Grenze schon zu für Männer im kampfbereiten Alter. Und dann lange Schlangen vor den Geschäften und lange Schlangen vor den Banken und so weiter, und die Leute merken, wir haben gar kein Bargeld zu Hause. Das liegt alles irgendwie auf der Bank und so weiter und so fort. Also da gibt es auch einiges, was wir noch analysieren werden, welche gravierenden Fehler da gemacht wurden. Beim Thema Prepping bei Leuten in der Ukraine Also viele haben das auch anscheinend nicht wirklich ernst genommen und so oder nicht ernst genug genommen und mussten dann im letzten Moment irgendwelche Sachen improvisieren. Also man kann wirklich sehr viel erreichen, wenn man sich bildet, wenn man halt mobil ist, wenn man einfach so einen Grundstock hat an verschiedenen Sachen. Und dann kann man eigentlich die allermeisten Krisen unbeschadet überstehen. Ja, das heißt, eine hundertprozentige Garantie kann man nicht gewinnen, aber durch Prepping und durch auch zwischenmenschliche Beziehungen, das heißt, man hat Leute, denen man vertraut und man streitet sich nicht dauernd wegen irgendwelchen Themen wie Corona und so, sondern man konzentriert sich aufs Wesentliche. Ja? Ich meine, es haben sich ja Leute zerstritten wegen diesen Stoffmasken. Der eine ist für Masken, der andere ist gegen Masken. Okay, jetzt haben wir Krieg. Ja, wer interessiert sich jetzt noch für den Maskenstreit? Ja? Also bis vor einer Woche oder sowas war ja Corona für einige noch das allerwichtigste Thema auf der ganzen Welt, wo sich das Schicksal des Universums drum entscheiden wird und jetzt plötzlich, wumms. Ja? Also da kann man mit zwischenmenschlichen Beziehungen, mit persönlicher Fitness, mit Bildung und halt eben mit Prepping, dass man halt einen eigenen Strom erzeugen kann, dass man Lebensmittel hat, dass man Trinkwasser erzeugen kann, Vorräte hat und jetzt nicht nur für 10 Tage, da kann man tatsächlich dann auch wieder Kontrolle zurückgewinnen als Bürger. Das heißt, es ist dann echte Kontrolle, nicht so eine Pseudokontrolle, wenn man jetzt irgendwie dann stundenlang vorm Fernseher hängt oder am Handy und die neuesten Updates schaut und halt irgendwie Hurra schreit, wenn jetzt halt eben dann Deutschland endlich mal wieder Geld ausgibt fürs Militär. Da wird viel, viel so vorgegaukelt, ja, dass man jetzt irgendwie so ein Gefühl für Kontrolle zurückbekommt. Oder dieses Gemeinschaftsgefühl, was diese furchtbaren Massenmedien jetzt erzeugen und die Politik erzeugt. Also jahrelang hatte man da zugeschaut, den Russen mitgeholfen, die Russen toleriert und den russischen Dissidenten nicht geholfen. Und jetzt spielen sich diese Massenmedien bei uns und die Politiker ist sich hier auf als die Helden. Ja, und wollen den Leuten jetzt erzählen, wo es lang geht. Und dieses heimelige Gemeinschaftsgefühl, das soll den Leuten dann halt eben so, den Eindruck von Kontrolle irgendwie geben. Aber echte Kontrolle ist halt wirklich physisch und richtige Beziehungen zu anderen Menschen und jetzt nicht irgendwelches Online-Zeugs auf Telegram oder in irgendwelchen Kommentarspalten. Das war's für die heutige Sendung. Wir sind bald möglichst zurück. Schauen Sie einfach auf recenter.com oder auf unseren Twitter-Account und dort halten wir Sie auf dem Laufenden, auch was jetzt die nächsten Sendungen anbetrifft. Ich danke für den Support und für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.